Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 141. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Der algerische Diplomingenieur Majid Abdelaziz hat ein fein abgestimmtes System von Maßnahmen zur Wüstenbegrünung entwickelt, das auf Arbeiten von Wilhelm Reich, Viktor Schauberger und anderen aufbaut und das er als Himmelsakupunktur oder Feng Shui des Himmels bezeichnet. Letzte Woche hat er mir erzählt, wie er in der Sahara Algeriens ein Stück Land wieder zum Blühen gebracht hat und womit er sich inzwischen sonst noch beschäftigt. Dabei dürfen wir auch, vermutlich mit einem gewissen Erstaunen, zur Kenntnis nehmen, dass wir seiner Wolkenwaschmaschine den verregneten Sommer 2014 zu verdanken haben, dafür aber nun endlich vor der langwelligen Harpstrahlung geschützt werden und deshalb wieder klar denken können.
Ich bin Majid Abdelaziz. Ich habe in Berlin studiert. Ich komme aus Algerien. Ich bin Gründer und Initiator von dem Projekt Desert Greening, was jetzt ziemlich bekannt ist. Es geht darum, bei diesem Projekt aride Zonen, so Wüstengebiete, wieder zu begrünen. Meine Vision ist in Afrika, später von Marokko bis zu den Emiraten, eine grüne Welle, ich nenne das bewusst grüne Welle, so ungefähr breit 25 Kilometer, wo ein Lebensraum entsteht mit Bäumen, mit Ackerland, mit Tier, Mensch nach meiner Methode Umweltheilung sozusagen, wo die Flüchtlinge, die Wirtschaftsflüchtlinge, die kein Perspektiv im Raum haben oder in Zeit und die wollen nach Europa, die verecken im Mittelmeer, die werden dann zusammen einfach in konzentrationslagerartige Orte in Italien, Frankreich und dann zurückgeschickt, aber die kommen dann immer wieder zurück, das ist ja keine Lösung und mein Projekt bietet in dieser Hinsicht sozusagen eine richtige Lösung, Hilfe vor Ort, wo diese Leute aufgenommen werden und das Handwerk und die Technik dann beigebracht werden, sodass sie dann nach Europa nicht mehr brauchen. Unter anderem. Und wir arbeiten im Moment Richtung Stabilisierung von 11 Wellen, die durch Harp erzeugt werden, die Menschen sozusagen kontrollieren, Mind Control und hetzen und aggressiv machen. Diese Anlage ist fähig, wie man das auch Algerien entnehmen kann, wo sowas auch steht seit 2005, dass da keine Unruhen entstanden sind, obwohl man da versucht hat, mehrmals diesen Start der arabische Frühling in Algerien zu machen. Es hat in Tunesien stattgefunden, in Libyen, in Ägypten, aber bei uns nicht. Ja. Also kurz gesagt, wir können andere Fragen dann erläutern.
Ja. Ja. Okay. Du hast ja ursprünglich eine Form von Ingenieurwesen in Deutschland studiert?
Naja, als ich kam aus Algerien, ich hatte ein Elitengymnasium in Delis, die Stadt, besucht. Und in diesem Gymnasium habe ich dann später ein technisches Fachabitur in Kältetechnik gemacht, wo ich dann erst einmal mit diesen Phänomenen und so in Berührung kam. Dann wurde ich in Berlin zum Elektrotechniker, sozusagen Vordiplom damals, und bin ich dann umgeschwungen auf künstliche Intelligenz, Bioinformatik, also Informatik, richtig. Das heißt, ja.
Und wie ging dann der Weg letztlich zum Desert Greening? Ist ja erstmal was ganz anderes.
Ja, ja, Desert Greening. Ich war bei der Fraunhofer Institut in Berlin sozusagen als studentische Hilfskraft und VW hat dann von mir gehört. Und ich wurde dann vermittelt und ich habe dann bei VW Gedas damals gearbeitet und dann bin ich dann als Projektleiter und in diese Richtung habe ich mich vertieft und irgendwann mal konnte ich nicht mehr als, was weiß ich, Informatiker arbeiten. Ich habe da keinen Sinn in diese Richtung gesehen mit Computern und ich dachte, ich mache was anderes und zu der Zeit habe ich jemanden kennengelernt in der Wüste, eine Art Prinz sozusagen, ein richtig faszinierender Mensch. Und ich habe für ihn die ITB, einfach Tourismusbörse in Berlin, 94 organisiert. Da kam sogar der Geo-Chef damals von der Zeitschrift Geo und suchte nach Herr Kirani, hieß er. Und der hat ihn nicht gefunden. Da war Ahmed, der Sohn, da hier in Berlin auf der ITB und sagt, wo ist dein Vater? Und sagt, ja, ich weiß nicht, der treibt sich hier rum, kommt wieder. Also ich habe leider keine Zeit, aber ich wollte nur dir sagen, ich habe viele Menschen getroffen und ich habe viele Menschen interviewt, aber wenn einer mich richtig geprägt hat, das war dein Vater, das war Herr Kirani. Mhm. Kirani hat die Vision, so Tourismus zu machen in der Wüste, ganz anders, richtig VIP und richtig so. Er hatte da ein Hotel bei Janet gebaut, riesig unter den Steinen und so wie James Bond-artig sozusagen. Mhm. Und ich war so, wir hatten eine tiefe Freundschaft, ich hatte das organisiert, dann waren wir dann in der Wüste, dann hatten wir so viele Reisebüros mit auf der Fahrt gehabt und er wollte dann wirklich zeigen, was er dann schaffen kann. Er hat dann Militärhubschrauber bestellt von der Armee, weil da war eine Gruppe, die wollten dann Fallschirmspringen machen. Und dann waren wir auf Sefa, auf Tassin in Ajer. Und Sefa ist ein offenes Museum mitten in der Wüste. Und da hat Däniken damals über diese Fresken geschrieben, wo die Götter zum Beispiel kamen. Die sind noch, als wären sie gestern dann gemalt. Und auf dem Rückweg sind wir in dem Hubschrauber einfach eingestiegen und irgendein siebter Sinn. Ja, das ist immer so Sachen, die man nicht verstehen kann. Meine Augen fokussiert auf ein paar leere Plastikflaschen und Teller, weil wir da gerade was gegessen hatten. Und ich bin dann einfach rausgesprungen, um die zu holen. Ne? Und in der Zeit ist der Hubschrauber dann hoch ohne mich und der ist dann zerschellt. Es ging alles so schnell und alle sind gestorben, die da drin waren. Und nur ich war wirklich, ich hatte das Glück, zweit zu leben. Damals kam dann ein Tuareg auf mich zu und sagte, du bist nicht gestorben, weil die Wüste dich braucht. Ich habe gesagt, ich komme nie wieder in die Wüste. Ich war wirklich so fast ein Jahr unter Schock. Und dann habe ich danach gleich Bernd Senf kennengelernt aus Zufall, James DeMeo. Und da kam ich in diese nie endende Wissensmaschine, die mich richtig fütterte und es geht bis heute noch. Und,
kannst du mal so ein paar der wichtigen Inhalte beschreiben, die dann letztlich dann auch geholfen haben, die Wüste zu begrünen?
Die Wüste zu begrünen, es war so, ich habe das Wissen dann erworben bei Bernd Senf, die Lectures von James DeMeo, der das in Amerika das macht. Und ich habe dann erzählt, ja, Janet und so, die Wüste. Dann haben wir ein Memorandum dann zusammen unterschrieben, wo ich dann James DeMeo holen sollte in die Wüste bei uns, dass er das macht, weil er war gerade damals in Eritrea. Und er hatte ein 7-Jahres-Programm, wo Eritrea dann richtig grün geworden ist.
Was hat er gemacht?
Er hatte da auch Cloudbuster, Wilhelm-Reich-Methode, ja.
Ja.
Und ich musste dann auch beobachten, die haben mich beauftragt damals, Gebiet Janet im Süden Algerien, also Algier zu Janet sind 2500 Kilometer Entfernung, das sind Riesenentfernungen. Und Eritrea, also Horn von Afrika, dann die Passatwinde und sowas. Und als er dann in diese Richtung auch gearbeitet hat, hat es auch da unten geregnet. Und dann wollten wir durch dieses Memorandum meine Beziehungen mit der algerischen Regierung haben wir es geschafft, dann sozusagen eine Tür zu öffnen. Und als es dann soweit war, 98, 99, hat DeMeo einen Rückzieher gemacht. Er wollte das nicht machen, weil bei uns war Terrorismus und war alles. Ja. Und ich muss ihm auch recht geben, weil es war vereinbart durch das Memorandum, das in der Wüste im Süden zu machen, ja. Und der Minister sagte, er macht es nicht in der Wüste, er will es in der Grenze, an der Grenze Marokko, bei einem Ort. Mhm. Und da war es sehr schwierig. Die Straße hieß Lhnesch. Lhnesch ist so eine, wie sagt man, eine Schlange, die Straße der Schlange. Und da waren Terroristen. Und ich hatte ein Interview gemacht und ich habe die Methode erklärt. Und als es dann darum ging, DeMeo zu holen, haben wir ihm sogar 10.000 Mark geschickt damals, Flüge bezahlt und so für seine Unkosten, hat er einen Rückzieher Dann sagt der Minister, du hast uns alles erklärt, kannst du das nicht selber machen? Ja, und ich war wirklich in einer Zwicksmühle und ich habe einfach geantwortet, ja, ich kann das machen. Aber es war nicht ich, irgendwas hat es einfach rausgebracht aus mir. Ich hatte aber dabei keine Angst. Und ich habe es gemacht, ich hatte 150 Soldaten zu meinem Schutz gekriegt und es hat geregnet und Fazit, die haben mir dann die Sachen da beschlagnahmt, die ich da gebaut habe, Cloudbuster und so, die Methoden, aber ich kam selber aus dem Staunen nicht, das war dann so, bin ich ins Wasser reingefallen. Und dann habe ich aufgehört, dann mit Regierung zu arbeiten.
Dann hatte das vorher nicht geregnet.
Ja, ja, es war im August 1900, 19. August 1999, ich habe auch Filme auch im Internet.
Und das vorher war es jahrelang trocken?
Ja, oder? Ja, war trocken, ja, in der Gebiet. Da die Staudämme zum Beispiel, die Franzosen da gebaut haben, bei Beni Bechtel in der Nähe von Tlemcen, die waren so am Austrocknen und bei Staudämmen ist das so, wenn ein gewisses Wasserniveau erreicht ist, dann brechen die Staudämme sogar, die gehen kaputt, weil die halten das nicht. Ja. Ja, so haben die mir das damals erklärt. Ja. Und dann 2003 kam, war ich verheiratet, meine Frau stammt aus der Wüste und sind dann 10.000 Menschen in Paris gestorben, war eine Hitzewelle. Merkel hat das benutzt, um diese Illuminatis-Lüge und wie hieß der Al Gore damals, CO2-Lüge, CO2 hat nicht mit zu tun, das hat nur mit Geld einfach machen und Angst machen. Mhm. Hat meine Frau gesagt, wir müssen was in Algerien machen und Algerien war auch wirklich, jeder Haushalt hat einmal pro Woche 2 Stunden Wasser gekriegt, damit sie die Fässer voll machen. Mhm. Und die haben erwähnt, damals Wasser mit Tanker zu kaufen aus Spanien. Dann bin ich da runtergegangen unter einer Voraussetzung, ich mache es privat. Dann haben wir dieses Grundstück in El Hawita in Algerien dann besorgt.
Wie groß?
30 Hektar damals, jetzt sind wir 60 Hektar und dann habe ich die ersten Operationen, was dann auf meinem Film zu sehen ist, im Juli, also am 7. Juli 2005 und es hat geregnet und seitdem regnet es immer und dieser Effekt ist ja wie ein Stein, das man ins Wasser wirft, es bilden sich dann Kreise, es wird immer größer, jetzt reicht das bis Portugal zum Beispiel, ganz Algerien, Tunesien. Die Staudämme sind in Algerien voll. Der Wasserspiegel
von
in der.
Von dem einen.
Ja, es hat sehr lange gedauert. Ja, ja. Weil ich benutze eine Technik, die nicht konventionell ist. Das ist eine Technik, die beruht auf Tesla, Schauberger, Priori zum Beispiel, ja, und Walter Russell. Mhm. Ich benutze auch Agnihotra. Das ist ein ganz, ganz feiner, abgestimmtes System, ja. Und ich habe viele Leute da eingeladen, die vor Ort waren. Am Anfang, die wollten das nicht glauben.
Ja.
Aber es waren viele Leute, die das dokumentiert haben. Es waren viele Leute, die wirklich Ahnung haben von der Sache. Und durch meine Interviews und so habe ich auch vieles erklärt. Und man kann das sehen, weil in Algerien...
Ja, ja. Ich habe es auf deiner Website, also Desert Greening, gesehen. Dass eben, also ich habe es mal irgendwann vor ein paar Jahren das erste Mal wahrgenommen. Da ging es also wirklich erstmal nur um den Cloudbuster, oder ja, was ich zumindest wahrgenommen habe.
Ja.
Und inzwischen sind ja eben also Terra Preta, Agnihotra,
Ich
das heißt, das System ist gewachsen.
Ist gewachsen. Das ist integrale Umweltheilung.
Ja.
Ich nenne das Feng Shui des Himmels.
Ja.
Das heißt, mein Ziel ist, dass der Himmel die Erde wieder küssen kann. Eine Liebesbeziehung, da steht. Das heißt, ein Fluss von Energie.
Ja.
Weil die Erde ist nichts anderes als ein Lebewesen. Ja, als das Gaia von Lovelock-Prinzip.
Mhm.
Ja. Und wir sind auch so ein Teil von dieser Erde. Also der Unterschied, wenn man Hermes Trismegistos und die 7... wie sagt man, Schlüsselereignet, die er da geschrieben hat, auf seinen Smaragdtafeln, so wie oben, so wie unten und Polarität und alles in Betracht nehmen. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns und unserer Mutter Erde. Nur einen Unterschied gibt es, wir brauchen die Erde. Die Erde braucht uns nicht.
Mhm.
Ja. Und deshalb habe ich versucht, mit Bernd Senf diese Methode, die Cloudbuster hieß, Himmelsakupunktur zu nennen, einfach. Mhm. Weil es geht wie bei der Akupunktur. die Punkte, die wir Meridiane und so diese Bahn, die wir in unserem Körper haben, wo das dann stagniert, wo es dann die Energie nicht fließt, dieses Qi und Cha, wenn es nicht fließt. Mhm. Es gibt diese Punkte, Sedierungspunkte und Tonisierungspunkte, die findet man auch bei dieser Methode. Und deshalb, was wir beim Mensch machen, machen wir beim Himmel sozusagen.
Wie findest du die Punkte in der Landschaft? Wie mit Routen gehen?
Oder nein, nein, so? Gar nicht mit Routen. Das ist einfach, ich gucke, wie Walter Russell das definiert hat in seinen Büchern, dass das Todesprinzip der Natur, also Radioaktivität, wir gehen nach geschichtlichen Ursachen, wo gibt es Tagesabbau, radioaktive Uran zum Beispiel, das ist für mich dann klar. Wo waren Atomversuche da und da, wie jetzt in der Mongolei, als ich da war. Ja. Da ist der Regen nicht mehr im April gekommen, wie es vorgesehen war. Und es kam dann im Juli, wo Heu dann richtig trocken war. Und dann, wenn es regnet, dann ist der Heu dann kaputt. Ja. Und da sind über 2 Millionen so Tiere vereckt. Und dann auch Tuva-Nomaden haben sich das Leben genommen. Der Galsanchinak damals kam auf mich zu und hatte ein Projekt, 1 Million Bäume. Da war ich Feuer und Flamme, der Galtai habe ich auch kennengelernt. Da war ich in der Mongolei und dann habe ich gesagt, ich komme und es gibt bestimmt eine Lösung. Also in 2 Wochen habe ich die Lösung wirklich bereitgestellt, weil sofort habe ich gesehen, nach den Satellitenbildern, da waren in Semipalatinsk über 490 Atomversuche gemacht worden, überirdisch. Und dann dieses Gebiet, also Ulaanbaatar und ganze Tuva-Gebiet und sowas, Wüste Gobi, die Wolken konnten sich nicht einfach bilden. Ich weiß darum, weil ich kann das jetzt nicht im Einzelnen erklären, was da auf atomarer und molekularer wird. Das kann ich alles erklären, diese Orgonphysik. Ja. Mhm. Es ist heute kein Geheimnis mehr, ja.
Es ist das zu Literatur?
Oder, nee, gar nicht. Das habe ich mir, das habe ich mir ausgedacht und kann das Orgonphysik. Es gibt die Lectures, wo ich einmal zur gleichen Zeit, wo ich in Ulaanbaatar war, konnte ich in Oslo nicht sein, bei Baldron. Dann habe ich Harald Krautzweller dahin geschickt, der jetzt über Morgellons, über Blekgu viel erzählt. Der war ja ein Teil, ist ja ein Teil von Desert Greening, der macht ja die PR-Arbeit. Und der hat damals diese Orgonphysik, es gibt einen Film da, wo man das richtig deutlich sieht. Und es gibt auch in Raum und Zeit, wo wir dann diese Technik einfach mit Quantenphysik erklären können und sowas. Ja.
Ich habe gesehen, es gibt auf der Website auch PDF-Dateien, glaube ich.
Ja, ja, Artikel. Viele. Ja, ja, Artikel, genau. Ja.
Dann braucht man das gar nicht weiter ausführen.
Nee, braucht man nicht. Dann Fazit ist, dass durch diese Deblockage es gleich anfing zu regnen, also zu schneien erst einmal und die Blockade wurde gelöst und wirklich Galsanchinak erfreute sich von einem blauen Himmel, wie in seinem Buch beschrieben, ja, und weiße Wolken, wie er das in den 60er Jahren, als er ein Kleinkind war, gesehen hat. Dieser Smog hat sich aufgelöst sozusagen und also wir haben da eine Lösung gefunden, ja.
Ja, ja, ja. Die Techniken, die du so erarbeitet hast, die wirken ja wahrscheinlich nicht nur in so Wüstengebieten. Ich könnte mir auch vorstellen, hier bei uns in Westeuropa könnte man wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise...
Ich habe jetzt 2 Anlagen hier, ja, einmal in Süddeutschland und einmal 250 Kilometer von hier in NRW. Haben wir gerade gestern gebaut, fertig. Wir kommen von da direkt, das kann ich jetzt nicht sagen, okay, das ist geheim.
Mit welchem Ziel?
Ziel, diese Harp-11-Wellen so zu neutralisieren, dass die Menschen dann wieder klar denken können, dass die Ängste ungefähr 500 Kilometer.
Okay, also Nordrhein-Westfalen wird demnächst geschützt.
Ja, ja, geschützt und diese, wie sagt man, Chemtrails. Ja. Also wir haben am 15. Juni die erste Anlage im Süddeutschland in Gang genommen. Deshalb gab es keinen Sommer in Deutschland, also weil das nenne ich einfach die Wolkenwaschmaschine. Weil diese Chemtrails, die dazu dienen, Bluebeam-Projekte, die dazu dienen, so Gedankenkontrolle, die dazu dienen, was weiß ich, Manipulationen zu machen, die im Moment sehr stark da sind, haben keine wirklich, die haben keine Chance, wenn da Tiefdruckgebiete dann entstehen. Diese Anlage kann man sich so vorstellen wie ein Torus. Ein Torus, das hat eine virtuelle Pyramide, das hat eine Spule Tesla, das hat eine Primärspule und eine Sekundärspule, das hat einen Wirbeleffekt aller Schauberger und das hat eine Diokadeda, so von Blume des Lebens, die im Zentrum ist. Und wenn die Elemente dann in Gang gebracht werden, dann atmet sie ein und aus, funktioniert wie das Universum, wie wir auch, ja. Und dann bringt sie das im Hintergrund dann alles im Gange, sozusagen dynamisch.
Ja. Ja, ich nehme mal an, dass jeder herkömmliche Physiker das alles für esoterischen Quatsch
abqualifiziert. Ja, Physiker sind bezahlt, um alles sozusagen als Esoterik zu betrachten. Aber ja, die Zeiten sind vorbei. Damals, ich komme ja aus der Informatik und ja, ich habe auch gedacht, als ich von Wilhelm Reich, Tesla, von Schauberger, von viele Wissenschaftler, die kaputt gemacht worden sind. Ja, also Seiber Geiger zum Beispiel, Dings, um diese Urpflanzen wieder richtig stark zu machen. Und wenn man sieht, es gibt eine Lobby wie Monsanto, wie, was weiß ich, Pfizer, wie die Pharmaindustrie, die wollen das nicht. Wie ja, die Banken, Rothschilds, ich kann nennen, heute ist ja keiner Geheimnis, was die da machen, diese Nazi oder wie man denn das nennt. Es gibt Friedensbewegungen in Berlin, die werden als negativ. Es gibt Putin, der was vorhat, aber er wird als Aggressor. Und stimmt nicht. Heute, es soll aufhören, ja, in diese Richtung zu denken. Die Propaganda in der Schweiz gerade erleben war, dass viele Abonnenten ihre Zeitungen kündigen einfach, weil die können diesen Mistdreck, was da geschrieben wird, nicht mehr riechen, nicht mehr lesen, nicht mehr sehen. Mhm. Wir sind an der Zeit. Und das ist mein Beitrag auch durch diese Anlagen, dass die Leute wach und wacher und klarer im Kopf sind, dass die nicht in diese Richtung wie Schafe gezogen werden. Mhm. Ja. Und deshalb, es ist jetzt richtig, und ich habe ja keine Angst, man kann mich umbringen oder machen, was man will. Ich habe ein zweites Leben geschenkt gekriegt, also ich habe mein erstes Leben hinter mir. Und bei den Sufis sagt man sowieso, sterbe, bevor du stirbst.
Ja, ja, guter Gedanke. Ja. Gibst du irgendwelche Workshops oder kann man diese Methodik bei dir lernen?
Ja, ich brauche für die Grüne Welle Algerien ungefähr 150, sagen wir, Operatoren. Und im Moment, je nach Bedarf, wir brauchen um die 60 Anlagen hier in Europa. Mhm. Wir haben jetzt 3 erste Mal oder 4. Ja, Südtirol haben wir auch 2. Mhm. Und jetzt in Österreich bauen wir morgen eine. Mhm. Brauche ich dann die Leute, die so eine Anlage kriegen, verpflichten sich bei mir als Operator für diese grüne Welle dann später zu wirken. Die ja, kriegen dann das Wissen, ja, die kriegen dann die Übungen, die dann sie befähigen, so das dann zu steuern.
Weil, welche Vorkenntnisse muss man denn mitbringen?
Am besten, man hat keine Vorkenntnisse.
Ah, okay, also man muss jetzt nicht Mathematiker oder so.
Nein. Vorkenntnisse, also, die behindern nur. In der Mongolei zum Beispiel habe ich Mongo. Da war der, wie hieß der, einer, der das vermittelt hat, Paul Jakubczyk. Und er wollte das übernehmen als Operator, aber er hat viel Wissen. Und sein Wissen hat ihn behindert sozusagen. Und als ich dann gesagt habe, der Operator ist der Chauffeur von Galsanchina, kein einfacher Nomad, ja, richtig stark gebaut, ja.
Ja. Okay, wenn die Anlage einmal installiert ist, dann muss die betrieben werden, also da muss jemand dann vor Ort
sein. Da gibt es ein paar Sachen zu beachten mit diesem Schauberger, weil der Schlüssel ist der Schauberger-Wirbel-Effekt, der die dann per Induktion sozusagen, weil Wasser ist ja magnetisch, der bringt die dann im Gang. Aber das ist dann gering, was man machen muss einfach, ja.
Aber man braucht eben Leute vor Ort.
Ja, braucht man eine Person.
Ah, okay.
Ja, mindestens eine Person, ja.
Das heißt also, wer das jetzt interessant findet von den Zuhörern, der soll über deine Website Kontakt mit dir aufnehmen?
Ja, also so eine Anlage, ich mache das wirklich zum Selbstkosten, ich nehme kein Geld dafür. Ja. Wir nehmen so für Materialien und für Resonatoren, also die Resonatoren ist der Schlüsselding, alle einfach, die sind teuer, die kosten 6.000 Euro. und für Aufwand und Materialien so. Wir müssen dahin fliegen. Ich muss dann auch meine Zeit, weil ich bin öfters in Algerien oder woanders, dann muss ich dahin. Also der das macht, müssen ungefähr auf 15.000, zwischen 15.000 je nach Lage und 20.000. Ja, ja.
Genau.
Ja. Und dann hat man ein Ding, was wirklich riesig ist, was wirklich super funktioniert.
Okay. Ja. Wie weit ist jetzt die Planung für diese grüne Welle schon fortgeschritten?
Ja, ich war schon in den Emiraten, ich war in Ägypten, ich war in Saudi-Arabien. Es ist so, wenn man mit Regierungen arbeitet. Ja, ich möchte, dass der Impuls dann von unten kommt. Ja,
ja, ja. Ja. Das heißt also, außer deinem eigenen Projekt existiert noch nichts weiter?
Nee, existiert nichts. Aber so ein Projekt, wie ich es habe in El Hawita, 500 Kilometer dann entfernt, noch ein Projekt und noch ein Projekt, bis dann. Und dann gehe ich, aber jetzt bin ich 500 Kilometer vom Norden, gehe ich noch tiefer in der Wüste. Deshalb damals habe ich mir gedacht, wie kann man überleben in der Wüste, wenn man da unten ist. Es gibt kein Wasser, es gibt kein Nahrungsmittel. Dann habe ich von Jasmuhin, von Lichtnahrung gehört. Und dann bin ich auf diesen Prozess selber eingegangen. Dann habe ich den Prozess erlebt, selber durchgemacht. Ich habe 3 Monate nicht gegessen, nicht getrunken. Und ich weiß, dass es funktioniert einfach. Mhm. Ja.
Ja.
Es gibt Methoden, man muss nur Mut haben und alles geht. Wir werden nur in die falsche Richtung gelenkt. Ja, und alles, was wir lernen in der Schule und so, ist Schrott.
Ja.
Heute fängt man auch mit Gender zum Beispiel, mit Sexualität im Kindergarten, mit Homosexualität. Man will einfach die Leute sozusagen auf den falschen Weg, man will die kaputt machen. Ich sage nur, Leute, Deutschland, wacht auf. Ihr seid es nicht wert, dass ihr in dem Dreck gezogen werdet. Werdet wach, habt Mut für die nächste Generation, sonst gibt es euch irgendwann mal nicht mehr.
Was wäre dann so der erste Schritt, den jeder Einzelne so tun kann?
Ja, jeder müsste zum Beispiel von Verstand weg. Man muss sich im Bauch sozusagen verankern. Man muss ein Gefühl haben, dass ich wert bin, dass ich richtig hier eine Aufgabe habe. Nicht, dass ich Angst habe oder so von meinem Briefkasten oder wie ich gesteuert werde. Und bitte, bitte schaltet eure Fernseher ab. Kauft diese dumme Zeitung nicht mehr. Geht auf Friedensdemonstrationen. Zeigt Farbe einfach, ja. Und habt Mut. Es geht euch nur besser und ihr werdet es merken. Diese Angst ist nur da, um euch lahm zu legen, damit ihr nicht mehr funktioniert. Weil es wird für euch gesorgt. Ihr müsst nur den Mut dazu haben einfach. Wilhelm Reich hat es auch damals deutlich gemacht. Er hat gesagt, ja, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Hass ist nur eine andere Seite von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Angst. Wenn eine Zelle Angst hat, die schrumpft, die zieht sich zusammen, die wird krank, die geht kaputt. Aber wenn man sich liebt und Liebe entwickelt, im Herzen verankert ist, man dehnt sich aus, man kann die Welt umarmen. Kein Arme kann ihn aufhalten. Ja, und er ist unbesiegbar.
Gut, danke schön.
Ich danke auch.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.